Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir freuen uns, dass wir heute Morgen mal wieder eine gemeinsame Zeit haben. Eine Zeit, wo wir die Woche hinter uns lassen können, wo wir uns einstimmen können, wo wir Gott begegnen können. Unser Pastor Arne Völkel ist heute als Referent bei der IVCG in Essen. Deswegen wird Volker Halfmann heute Morgen predigen. Unser Thema heute Morgen hat ganz viel mit diesem Bild zu tun. Ein Brunnen mit frischem Wasser. Ich dachte mir, ich gönne mir heute Morgen auch mal einen Schluck frisches Wasser. Und ich wünsche, dass dieser Gottesdienst für jeden von euch heute Morgen so ist, wie ein Schluck frisches Wasser. Dieses Bild im Hintergrund wird uns durch den Gottesdienst begleiten. An diesem Brunnen findet ein Gespräch statt zwischen zwei Menschen, die beide Durst haben. Dieses Bild hat ein zeitgenössischer Maler gemalt, Sieger Köder, 1925 geboren, ein katholischer Pfarrer, der ganz viele sehr ausdrucksstarke Bilder gemalt hat. Er ist oft auch Malerpfarrer genannt worden oder Prediger mit Bildern, weil seine Bilder ganz viel Botschaft ausdrücken und deuten. Dieses Bild wird heute Morgen immer wieder auftauchen. Und die Geschichte, die zu diesem Bild gehört, gibt auch die Gestaltung des Gottesdienstes vor. Wir werden heute die Predigt in zwei Teilen hören und dazwischen die Anbetungszeit haben. Ein Brunnen ist schon immer ein Treffpunkt gewesen. Vor vielen, vielen Jahren, vor Tausenden von Jahren und auch heute noch in manchen Ländern, wo die Menschen nicht so verwöhnt sind wie wir. Ein Brunnen ist ein Ort, wo man anderen begegnen kann, wo man Gespräche führen kann. Und deswegen lade ich euch alle ein, dass wir heute Morgen uns auch an diesem Brunnen treffen, dass wir ins Gespräch kommen mit Gott, hinterher auch ins Gespräch miteinander, dass wir hören und reden und dass wir unsere Herzen und Ohren, unsere Sinne offen machen und uns wirklich auch erfrischen lassen. Ich möchte beten und bitte jeden, der kann, dazu aufzustehen. Guter Gott, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein können. Danke, dass du uns begegnen willst und dass du uns einlädst heute Morgen zu einem Gespräch mit dir. Schenk du uns offene Ohren, offene Augen, offene Herzen. Schenk du uns, dass wir eine Antenne bekommen für dich. Und lass uns erleben heute Morgen hier, dass dein Geist wirken kann, dass wir etwas mitnehmen, dass wir erfrischt werden für diesen Tag und für die neue Woche. Ich freue mich, dass du so unendlich groß bist, dass du uns lieb hast und dass du jeden von uns anschaust und dass du jedem heute Morgen hier begegnen willst. Danke, dass du hier bist und überall auf der Welt, wo man sich in deinem Namen trifft. Danke, dass du es gut meinst mit uns. Amen. Wir wollen ein gemeinsames Lied singen, und zwar das Lied Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir.
Thank you.
Jeder von euch hat dieses Papier bekommen am Eingang. Und wie jeden Sonntag stehen auf der Rückseite ganz viele wichtige Termine und Informationen. Ein paar, auch wie jeden Sonntag, wollen wir nochmal besonders hervorheben. Ich weiß nicht genau, wo die Säule geblieben ist, ob die noch da draußen steht. Ich habe heute Morgen gar nicht geguckt. Nein, ist weg. Das ist aber richtig schade, weil die Säule ist endlich voll. Unsere Sammelanzeigesäule für Holzwickede ist voll, weil durch einige Sonderspenden die 40.000 Euro zusammengekommen sind. Eine andere wichtige Sache für heute Abend, um 20 Uhr treffen wir uns noch einmal hier, um gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Und dann gibt es jetzt die besonderen Verstärkungen der Infos und dazu bitte ich jetzt Silke und Dirk Hahn nach vorne, Markus Wachovius und gleich auch Raimund Herrmann.
Guten Morgen auch von uns hier vorne natürlich. Wir haben vor 3 Monaten zu einem Ehekurs eingeladen und heute stehen wir hier, weil wir ein bisschen von dieser Arbeit kurz erzählen wollen. Markus und Katja haben teilgenommen und haben sich bereit erklärt, hier als Interviewpartner sozusagen zu fungieren. Und da darf ich erstmal ganz forsch fragen, warum habt ihr euch eigentlich entschieden, zum Kurs zu kommen?
Das versuche ich mal zu beantworten. Meine Frau und ich, wir kennen uns schon recht lange, 20 Jahre, 15 Jahre verheiratet, 2 Kinder. Und wir sind glücklich miteinander. Aber manchmal ist das in unserer Ehe wie mit einem alten Auto. Man hat sich daran gewöhnt, wie es fährt. Man hat sich darin gemütlich gemacht. Und manchmal läuft dieses Auto etwas unrund, ohne dass man eigentlich genau weiß, woran das liegt. Und da haben wir uns gedacht, damit unser Auto wieder etwas besser fährt, nehmen wir doch dieses Angebot wahr, hier in einen Ehekurs zu gehen. Ein Ehekurs, bei dem wir vor allen Dingen miteinander ins Gespräch kommen und das halt in einem netten Rahmen.
Das war ja alles eine sehr schöne Aktion. Wir haben viel zusammen erlebt. Viel habt ihr auch Zeit miteinander verbracht. Und das Ganze sollte ja, um am Thema von heute zu bleiben, auch ein Brunnen werden für die Zeit danach. Was meint ihr, hat sich für euch geändert? Was bleibt dabei für euch übrig? Habt ihr da schon Ideen von? Ist ja gerade erst zu Ende der Kurs, aber so die ersten Sachen.
Ja, also wie Markus auch schon sagte, im Alltag, bei den Aufgaben, Entscheidungen, Konflikten, die man hat, geht es manchmal unter, die Zeit füreinander zu haben, zu zweit zu haben. Und wir haben das als sehr segensreich empfunden, einen festen Termin zu haben, wo ich mit Markus verabredet bin, wo auch nichts dazwischen kommt, wo wir Ideen und Anregungen kriegen, wie es weitergeht, wie es gut geht und für gemeinsame Aktivitäten, dass wir neu und romantisch auch zusammenwachsen, wieder Erlebnisse haben, wovon man zehren kann, in guten und in schlechten Tagen einfach zusammen zu sein. Das war Hilfe einfach für ein glückliches Miteinander und wir konnten Blicke in Vergangenheit werfen und auch ein bisschen in Zukunft, ein bisschen was planen auch wieder. Und wir konnten uns verwöhnen lassen vom Essen und von der Dekoration. Es war auch immer was fürs Auge und für den Magen dabei und das war einfach eine schöne Zeit und wir möchten das auch weiter mit dem festen Termin und mit dem gemeinsamen Wachsen weitermachen.
Was ich zu dem, was Katja gesagt hat, noch ganz toll fand, ich habe was Neues entdeckt. Ich habe meine Frau teilweise neu entdeckt. Also nicht, dass ich sie nicht schon kennen würde, aber manchmal ist das ja so, dass man in einer Beziehung ein Bild von seinem Partner hat und da fehlt ein bisschen was. Und das fand ich sehr, sehr toll. Ich fand das auch toll, dass Silke und Dirk in ihrer Art und Weise, wie sie den Kurs gemacht haben, uns ermutigt haben. Da stand nämlich jetzt kein Pärchen vorne, die in ihrer eigenen Beziehung nur die Sonnenseiten gezeigt haben, sondern einfach halt aus ihrem eigenen Leben erzählt haben. Ich habe Mut bekommen. Ich habe Mut bekommen, Sachen anzufassen, vor denen ich sonst vielleicht lieber weglaufe. Und ich freue mich einfach drauf. Die nächste Zeit, ohne jetzt diesen sonntäglichen Treffen, wie gesagt, gutes Essen. Ich habe ungefähr ein Kilo zugenommen, allein nur dadurch. Aber ich freue mich einfach drauf, dass wir beide einfach halt gemeinsam ein paar Themen jetzt angehen können und das auch in einer schönen, guten Atmosphäre.
Ich denke, dem ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Wir haben auch unheimlich viel Spaß zusammen gehabt. Der Dirk und ich, für uns war es auch eine echte Bereicherung. Und ich denke, wer immer mal wieder Lust hat, kann uns ja ansprechen.
Ja, es war einfach auch eine schöne Zeit. Ich möchte allen danken. Ich weiß, dass einige dafür gebetet haben. Ich möchte besonders dem Küchenteam danken, den Lanzkes und den Wittmanns. Wir durften immer ein bisschen mitessen, was wir bekommen haben. Und herzliche Einladung an jeden, der sich traut. Vielleicht ein Platz dürfte noch frei sein beim nächsten Kurs. Und im Herbst hoffen wir, dass wir noch mal ein bisschen durchstarten dürfen.
Was macht ihr im Juni? Zwischen dem 25. und dem 27. Juni, außer die Männer, die jetzt die Hand heben und sagen, ich gucke Fußballweltmeisterschaft. Wisst ihr das schon, was ihr tut? Ich weiß, was ich tue. Ah, Fußball gucken auch. Ist das hier an? Okay. Ich habe nämlich was mitgebracht, eine Tasche. Ich werde nämlich auf einer Freizeit sein. 25. bis 27. Juni in Hattingen, Haus Friede. Und ihr seht, ich habe eine kleine Tasche mitgebracht. Ich habe keinen großen Koffer mitgebracht, weil das ist ein kurzes Wochenende, das super organisiert ist und vorbereitet ist. Und da brauche ich nicht allzu viel. Aber ich packe da immer noch ein paar Sachen rein. Ich packe da einen ganz großen Haufen Neugierde rein. Neugierde, andere Menschen zu treffen, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Menschen aus dieser Gemeinde und Menschen, die vielleicht zum ersten Mal hier gewesen sind. Leute, die neugierig sind, in der Gemeinde neue Leute kennenzulernen. Ich packe hier ganz viel Gemeinschaft rein. Gemeinsam essen, gemeinsam was machen, gemeinsam sich austauschen, gemeinsam Gott anbeten. Ich packe hier ganz viel Begeisterung rein. Begeisterung darüber, dass wir zusammen Leib Christi sind. Und ich packe hier noch ganz viele andere Sachen hier rein. Die erzähle ich euch aber nur dann, wenn ihr mitkommt. Deshalb möchte ich euch einladen. Draußen auf dem Infotisch sind noch Zettel, Anmeldungszettel. Ich zeige die mal, wie die aussehen. Das ist ein solcher Zettel. Da stehen alle wichtigen Daten drauf. Und ich möchte euch... Dankeschön, Jogi. Ich möchte euch einladen, an dieser Freizeit teilzunehmen. Nehmt euch die Zettel mit, meldet euch an, am besten bis zum 10. März. Das ist nicht der Anmeldeschluss, aber es ist ganz gut, wenn wir einfach halt wissen, wie viele Leute planen mitzukommen, damit wir vielleicht sogar das Haus Friede mit 150 Plätzen vollbekommen. Wer noch Fragen dazu hat, kann sich gerne melden. Einmal an die Ruth Dustmann. Ruth, wo bist du? Nicht da, aber die Gabi habe ich schon gesehen heute. Oder an mich. Dankeschön.
Ja, ich möchte euch von einer Gemeindeversammlung berichten. Vielleicht denkt der eine oder andere Gemeindeversammlung, das ist doch eher langweilig. Trockene Themen, vielleicht wird da auch diskutiert. Nichts für mich. Die Gemeindeversammlung, von der ich erzählen möchte, die wir in der letzten Woche haben, das war eine ganz fröhliche Veranstaltung. Wir haben viel miteinander gelacht und wir haben uns wirklich gefreut. Und wir haben allen Grund dazu gehabt. Wir waren völlig überrascht, wie viele Gemeindemitglieder bereit waren, für einen zweiten Pastor auch nochmal ganz neu finanziell sich zu investieren. Das war so beeindruckend. Ich glaube, dass ich so eine Bereitschaft in der ganzen Zeit, in der ich in der Gemeinde bin, noch nicht erlebt habe, wirklich sich auch finanziell einzusetzen. Und das hat uns so fröhlich gestimmt, dass wir dann auch wirklich in einer ganz großen Einmütigkeit diese Entscheidung treffen konnten, den zweiten Pastor Rolf Cyrus hier in die Gemeinde zu berufen. Und zwar mit einer überwältigenden Mehrheit von ja fast 95%. Auch das habe ich in den letzten Jahren bei anderen Pastorenberufungen, muss ich sagen, so gar nicht erlebt. 95% ist wirklich ein ganz beeindruckendes Ergebnis. Und wir haben gemerkt, dass Gott es uns schenkt, dass wir gerade in diesen wichtigen Fragen seine Führung erleben können und auch Einigkeit erleben dürfen. Es gab noch einen zweiten Punkt, der vielleicht auch recht wichtig ist für uns als Gemeinde. Wir haben im letzten Jahr sehr viele Auseinandersetzungen und auch Diskussionen zu theologischen Fragen gehabt. Und wir konnten am Dienstag einfach ein Stück weit diese Fragen auch hinter uns lassen. Und ich denke, das hat uns auch sehr vorgestimmt, dass wir auch dort eine gewisse Einigkeit spüren konnten. Gerade bei so einer ganz kritischen Frage, bei der wir noch ein Meinungsbild erfragt haben, wie sieht das eigentlich mit Predigen von Frauen aus, ab und zu zumindest, gab es eine ganz überwältigende Mehrheit, die uns deutlich gemacht hat, dass wir auch in diesen Fragen nicht mehr so auseinander sind, wie wir das im letzten Jahr ganz oft auch erlebt haben, was uns ein Stück weit auch bedrückt hat. Wir freuen uns einfach, dass Gott mit uns ist und dass er uns Einigkeit schenkt. Und dafür möchte ich ihm jetzt auch danken. Ja, Vater im Himmel, danke dafür, dass wir auch in Gemeindeversammlungen ganz besonders deine Führung erleben dürfen. Und dass wir als Gemeinde erleben dürfen, dass du uns auch Einigkeit schenkst. Und wir wollen dich jetzt auch ganz herzlich bitten, Herr, dass du Rolf Zyrus und seine Frau segnest, wenn sie im Sommer zu uns kommen. Dass du sie segnest in unserer Gemeinde, aber dass du uns als Gemeinde auch durch sie segnest. Danke, dass du uns bei diesem Schritt so an die Hand genommen hast. Amen. Ja, als zweites möchte ich jetzt ein Ehepaar nach vorne bitten. Die waren, glaube ich, noch nicht beim Ehekurs, so lange sind die vielleicht noch nicht verheiratet, und zwar Sabine und Jan Hendrik Lochner. Ihr habt euch gemeldet zur Aufnahme in die Gemeinde. Ich war beim Aufnahmegespräch bei Ihnen und da habe ich einige für mich schöne und überraschende Übereinstimmungen festgestellt. Zum Beispiel das Studienfach von Jan Hendrik.
Ja, ich habe Informatik studiert.
Ja. Das zweite ist den Beruf von Sabine.
Ich bin Lehrerin.
Und das dritte ist die Herkunft oder die Stadt, aus der die Frau von Jan Hendrik kommt.
Aus Osnabrück.
Er selber allerdings auch. Ja. Das sind so ein paar Übereinstimmungen, die wir erfreut festgestellt haben. Dann haben wir uns natürlich eine Zeit auch so über Gemeinde und so weiter unterhalten. Und ich fand es sehr schön, ihr seid schon eine ganze Zeit in der Gemeinde, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange.
Seit ungefähr 3 Jahren regelmäßig.
Und das hat dazu geführt, dass sie auch schon in die Mitarbeit hier gefunden haben. Zum Beispiel Sabine habe ich hier zum ersten Mal als Engel kennengelernt.
Das liegt daran, dass ich in der Theater AG dabei bin und ich direkt Heiligabend einen bösen Engel spielen durfte. Und das fand ich sehr lustig.
Ein böser Engel. Ja, okay. Vielleicht solltest du doch zum Eheseminar gehen. Ja, und Jan Hendrik hat, glaube ich, so eine sichtbare und unsichtbare Aufgabe.
Genau, ich bin seit ungefähr Ende letzten Jahres Mitglied im Beamer-Team. Das heißt, ich sitze so ungefähr einmal im Monat in dem kleinen Kabuff da hinten. Das ist mehr so unsichtbar. Und sichtbar ist, dass ich dafür sorge, dass hier hoffentlich die richtigen Liedtexte angezeigt werden.
Ja, und vielleicht eine abschließende Frage noch. Ihr werdet heute Abend, also beim Abendmahl, dann in die Gemeinde aufgenommen. Warum wollt ihr das eigentlich?
Ja, also wir sind ja wie gesagt schon länger hier als regelmäßige Gäste in der Gemeinde und haben uns eigentlich von Anfang an direkt hier wohlgefühlt. Wir haben das direkt als eine sehr aktive, sehr engagierte, sehr lebendige Gemeinde kennengelernt, haben auch sofort Anschluss gefunden, haben direkt einen netten Hauskreis gefunden und fühlen uns eigentlich schon wirklich wie als Mitglied und dachten, das kann man jetzt auch einfach mal festmachen und wirklich mal die Mitgliedschaft beantragen und als Mitglied dann aufgenommen werden.
Ja, wir freuen uns sehr auf euch. Ich muss doch sagen, Sie mussten lange auf diesen Tag warten, weil zwischendurch durch meine Krankheit das auch so ein bisschen alles verschoben wurde. Und wir freuen uns, dass es jetzt endlich klappt mit euch. Okay. Einen Punkt habe ich noch. Vor 50 Jahren, genau vor 50 Jahren, wurde in der Familie Boller ein kleines Mädchen geboren. Ich weiß nicht, ob jemand eine Idee hat, wer das ist. Genau, das ist die Ruth Dustmann. 25 Jahre später hat sie dann ihren Namen geändert. Die wird also heute genau 50 Jahre alt. Und ich denke, wir wollen ihr ganz herzlich Gottes Segen und auch gratulieren zu diesem Tag und bitten Frank, das mitzunehmen. Und ich möchte den Bibelvers, den Arne noch ausgesucht hat für Ruth, den möchte ich uns vorlesen. Ich, der Herr, behüte den Weinberg und begieße ihn immer wieder, damit man ihn nicht verderbe. Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht schützen. Ich denke, das ist ein guter Vers für Ruth, aber wir dürfen den als Gemeinde auch für uns in Anspruch nehmen. Okay.
Wir wollen jetzt die Kollekte zusammenlegen und ich finde, geben und beten gehört ganz eng zusammen. Diese Kollekte heute ist für unsere Patenschaften, einmal für die Inlandmission und dann für Familie Pascha. Für Familie Pascha haben wir in den letzten Wochen viel gebetet, weil es ihrer Tochter Andressa sehr, sehr schlecht ging und ich denke, es ist immer noch sehr kritisch, aber in der letzten Mail hat André geschrieben, dass Andressa kleine Fortschritte macht. Sie braucht keine Sonde mehr zum Ernähren, sondern kann jetzt wieder Brei essen und auch einzelne Funktionen, also Laute zu bilden und auch Bewegungen auszuführen, kommen so langsam zurück. Darüber sind Paschas ganz, ganz glücklich, aber ich denke, sie brauchen noch ganz lange, ganz viel weitere Unterstützung im Gebet und sie werden sich sicherlich auch sehr freuen über die andere Unterstützung durch euer Geld. Dankeschön dafür.
Johannes 4, Vers 1 bis 30. Als Jesus erfuhr, dass die Pharisäer anfingen, seine Taufen und seine Jünger gegen die von Johannes aufzurechnen, obwohl er selbst ja gar nicht taufte, sondern nur seine Jünger, zog er sich aus dem Gebiet von Judäa zurück und ging wieder nach Galiläa. Auf dem Weg dorthin musste er zwangsläufig durch Samarien. Er kam nach Sychar, einem Dorf der Samariter, das unmittelbar am Rande des Feldes lag, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Der Brunnen von Jakob war immer noch da. Jesus war von der Wanderung müde geworden und setzte sich an dem Brunnen nieder. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Frau aus dem nahegelegenen Ort, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie:
Würdest du mir einen Schluck Wasser geben?
Seine Jünger waren weitergegangen, um in dem Dorf etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war völlig überrascht und fragte ihn:
Wie könnt ihr, ein Jude, mich, eine Frau aus Samarien, um etwas zu trinken bitten?
In jenen Tagen hätte ein Jude sich nämlich lieber auf die Zunge gebissen, als mit einem Samariter zu reden. Jesus entgegnete:
Wenn du wüsstest, was Gott dir schenken möchte und wer derjenige ist, der dich um einen Schluck Wasser gebeten hat, dann hättest du ihn deinerseits um das lebendige Wasser gebeten, das er zu verschenken hat.
Herr, ihr habt ja nicht einmal ein Schöpfgefäß dabei. Wie wollt ihr also bei der Tiefe dieses Brunnens an das lebendige Wasser herankommen? Haltet ihr euch etwa für bedeutsamer als unseren Vorfahren Jakob, von dem wir diesen Brunnen haben, der ihn selbst gegraben und aus ihm getrunken hat? Er und sein Sohn und seine Viehherden?
Jesus erwiderte:
Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird immer wieder durstig werden. Doch jeder, der von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr durstig werden. Dieses Wasser wird in ihm zu einer sprudelnden Quelle, die in ein nie enden wollendes Leben hinüberfließt.
Die Frau entgegnete darauf:
Herr, gebt mir von diesem Wasser, damit ich nie mehr durstig werde und nie mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen.
Da sagte Jesus unvermittelt zu ihr:
Geh bitte, ruf deinen Mann und komm dann zurück.
Ich habe keinen Mann, gestand sie.
Ja, es stimmt, was du sagst. Du hast wirklich keinen Mann, denn 5 hast du bereits gehabt und der, mit dem du gerade zusammenlebst, ist nicht dein Mann.
Oh, ich verstehe, ihr seid ein Prophet.
Das ist die Begegnung zweier durstiger Menschen. Bei Jesus ist es der körperliche Durst. Er hat wirklich Durst, braucht etwas zu trinken. Es war heiß, er ist müde und erschöpft von der langen Reise und er schämt sich nicht, auch das öffentlich zu zeigen. Kaputt zu sein, bedürftig zu sein, etwas zu trinken zu benötigen. Er ist durstig. Aber ich bin überzeugt, dass es eben nicht nur er ist, der durstig ist. Die Frau, sie ist auch durstig. Auf andere Art und Weise. Und Jesus weiß darum, er sieht das und er spricht sie an. Wenn wir das so lesen, dass Jesus diese Frau hier anspricht, kannst du mir etwas zu trinken geben, dann scheint das zunächst ganz selbstverständlich zu sein. Um das tiefer zu verstehen, muss man das aber aus der damaligen Zeit sehen und verstehen. Denn dass Jesus diese Frau hier anspricht, das war etwas völlig Ungewöhnliches. Und es gab mindestens 3 Gründe, das nicht zu tun. Es gab 3 Schranken, 3 Verbotsschilder, die Jesus hier überfährt, damit er diese Frau überhaupt ansprechen kann. Das erste Verbotsschild ist eben die Tatsache, dass es sich um eine Frau handelt, die er hier anspricht. Sie ist eine Frau. In der damaligen Kultur, im Umfeld des Neuen Testamentes, da waren die Frauen den Sklaven und den Kindern gleichgestellt. Das waren die Unmündigen. Und es ist ein Gebet überliefert von einem jüdischen Lehrer, einem Rabbi mit Namen Juda ben Elai. Und dieser Rabbi hat gebetet: Ich preise dich, Gott, dass du mich nicht als Heide, nicht als Frau und nicht als Ungelehrten erschaffen hast. Ich preise dich, dass du mich nicht als Heiden, nicht als Frau und nicht als Ungelehrten geschaffen hast. Ein Rabbi, ein jüdischer Lehrer, wäre damals nie auf die Idee gekommen, eine Frau anzusprechen. Gott sei Dank widersetzt sich Jesus dem hier und er überwindet diese Grenzen, die wir oft kulturell setzen. Und er sieht den geliebten Menschen Gottes, er spricht diese Frau an. Übrigens, ihr seht das in Vers 27, wird das deutlich. Die Jünger wundern sich ja. Das heißt hier in Vers 27, die Jünger kehrten zurück. Sie wunderten sich, ihn im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Vers 27. Genau das ist dieser Hintergrund. Es ist nicht selbstverständlich, dass er sie anspricht. Die zweite Schranke. Die Frau ist Samariterin. Sie stammt aus dem Gebiet von Samaria. Und wenn ihr hier schaut in eurem Text in Vers 9, da heißt es, die Juden vermieden nämlich den Umgang mit den Samaritern. Sie vermieden den, wie ist es vorhin so gut in der Übersetzung, sie hätten sich lieber auf die Zunge gebissen, als mit jemandem aus diesem Volk zu sprechen. Warum war das so? Man kann das im Alten Testament zurückverfolgen, im zweiten Buch der Könige, Kapitel 17. Da wird berichtet, dass das Volk Israel, das Südreich genauer genommen, der Israels, erobert worden ist und die Leute sind verschleppt worden, deportiert worden. Und der Eroberer dieses Gebietes, der König von Assyrien, der hat Folgendes gemacht. Er hat aus den umliegenden Gegenden fremde Völker genommen und hat sie in Israel, in Samaria angesiedelt. Und diese fremden Völker, die haben ihre Kultur mitgebracht, ihre Sitten und Gewohnheiten mitgebracht und ihre Götter und ihre Götzen mitgebracht. Und die Leute aus Samaria haben sich nun auf diese Leute aus den fremden Völkern und auf ihren Glauben eingelassen. Und so heißt es dort im zweiten Buch Könige, so fürchteten die Samariter den Herrn, sie dienten aber auch den fremden Göttern nach dem Brauch der Völker. Seht, und für die frommen Juden war das ein Mischvolk, das nicht mehr dem Herrn diente. Und sie wollten nichts mit ihnen zu tun haben, daher diese Ablehnung. Samariter waren verpönt, sie galten als unrein und als ansteckend. Und ein frommer Jude machte lieber einen Umweg, wenn er von Süd nach Nord wollte oder andersherum. Er machte lieber einen Umweg, als durch dieses Gebiet zu wandern und diesen Menschen zu begegnen. Interessant ist es, dass es in unserem Text hier heißt, Jesus musste durch Samaria. Und er musste ja streng genommen nicht. Er hätte auch einen Umweg machen können. Aber es heißt hier, nein, er musste dahin. Könnte das sein, dass das geradezu eine Wesensart Gottes ist, ihr Lieben? Dass Gott sagt, ich muss zu denen, die ausgegrenzt werden. Ich muss in die Gebiete, wo sonst keiner mehr hingeht. Ihr wisst, dass es die in Dortmund gibt, die Gebiete, wo sonst keiner mehr hingeht. Und dass es sie in den anderen großen Ruhrgebietsstädten gibt oder in den großen Städten in Berlin und anderswo. Die Gebiete, wo sonst keiner mehr hingeht. Von Jesus heißt es hier, er musste nach Samaria gehen. Das ist die zweite Schranke. Und die dritte, wie unser Text hier sagt, die Frau lebte in wilder Ehe. Jesus konfrontiert sie ja später damit. Der sagt zu ihr, 5 Männer hast du gehabt und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Sie lebt in Sünde. Und die Menschen verachten sie. Das ist, so sagt man, eine Schlampe, eine Asoziale, eine, die sich an jeden heranschmeißt. 5 Männer hat sie schon verschlissen und mit dem 6. lebt sie jetzt zusammen. Man hat das ganz schnell klar, wer diese Frau ist und wie sie ist. Vielleicht kommt sie deshalb auch zur Mittagszeit zum Brunnen. Was total verrückt ist. Wenn ihr einmal im Süditalien, Griechenland, Türkei, egal wo, im Sommer unterwegs wart, dann wisst ihr, zur Mittagszeit, zur heißesten Zeit des Tages, verlässt man das Haus nicht. Da macht man Siesta, da ist Ruhe. Man käme nicht auf die Idee, mittags in der Hitze etwas zu unternehmen. Genau das macht die Frau. Zur heißesten Zeit des Tages geht sie hinaus, um Wasser zu schöpfen und vielleicht eben gerade darum, damit da niemand ist, der vor ihr ausspuckt. Niemand, der wieder einen Bogen macht, wenn sie kommt. Damit die Leute nicht ständig tuscheln, wenn man sie sieht. Um unbemerkt Wasser zu schöpfen. Es sind wohl gerade die, die sich für moralisch einwandfrei halten, die mit dem Finger auf diese Frau zeigen und sagen, schaut mal, da kommt die wieder. Anders bei Jesus. Das alles müsst ihr im Hinterkopf vielleicht haben, wenn es dort steht, dass Jesus diese Frau anspricht. Er tut genau das, was sonst kein Mensch gemacht hätte. Sie ist eine Frau, sie ist Samariterin, sie ist moralisch verwerflich und Jesus spricht sie an. Er spricht sie an, geht hin, geht auf sie zu. Nun, warum macht er das? Zum einen, klar, kann man sagen, weil er etwas zu trinken haben wollte, weil er bedürftig ist und Wasser braucht. Aber man ahnt, wenn man diesen Text liest, direkt darum geht es nicht nur, es geht um sehr viel mehr. Ich habe gesagt, es sind zwei durstige Menschen, die sich hier begegnen. Wenn ich Jesus hier so vor mir sehe, wie er diese Frau anspricht, dann bin ich davon überzeugt, Jesus hat direkt gesehen, dass diese Frau auch durstig ist. Er sieht den Durst in ihrer Seele. Was ist das für ein Durst? Was könnte das für ein Durst sein, dieser Frau? Ich denke, es ist ein Durst, den jeder von uns in sich trägt. Es ist der Durst nach bedingungsloser Liebe und Annahme. Der Durst, den wir in uns tragen, dass da jemand ist, der uns kennt, so wie wir sind. Brutto, mit allem, was uns ausmacht. Und der für uns ist und uns liebt, so wie wir sind. Bedingungslose Annahme. Jemand, der dich in die Arme schließt und dir signalisiert und zeigt, ich bin für dich. Ich bin für dich. Eine tiefe Sehnsucht nach bedingungsloser Annahme. Jemand, bei dem du dich nicht verstellen musst, nicht immer so tun musst, anders zu sein, als du in Wirklichkeit bist. Jemand, vor dem du dich nicht verstecken musst, weil du weißt, ich werde hier nicht abgelehnt. Diese Sehnsucht tragen wir in uns. Ich glaube, es ist auch die Sehnsucht nach Wertschätzung und Anerkennung. Dass man uns signalisiert, wie wertvoll wir sind. Und zwar nicht alleine durch das, was wir leisten, durch das, was wir tun, sondern eben dadurch, dass wir Geliebte sind. Und das gibt uns unseren Wert. Wir haben ja hier so eine Kultur, ich habe mich neulich mit einem Kollegen darüber unterhalten in der Redaktion, da ging es darum, wie stellt man einen Menschen vor, wenn man setzt ein Bild von jemandem in die Zeitschrift und was schreibt man da drunter? Was ist das für jemand? In Deutschland macht man das meist so, man schreibt den Beruf unter das Bild. Er macht das und das beruflich und das soll dann die Person ausdrücken, wer er ist. Oder wenn wir uns gegenseitig vorstellen, tun wir das oft. Und was machst du so? Was arbeitest du so? Ja, ich bin da und da. Und je mehr Überstunden, umso wertvoller bin ich. Wir definieren uns in unserem Kulturraum sehr stark durch unsere Leistung. Sehr stark durch das, was wir schaffen. Und das entwertet in der allgemeinen Diskussion oft ja, oder im Denken der Menschen oft ja eben die, die so wenig nur noch leisten können. Was ist denn mit denen? Sind die nichts mehr wert? Aber ich verliere mich gerade in einem Exkurs. Sehnsucht. Sehnsucht nach Geborgenheit. Ich glaube, dass es dieser Frau auch darum geht. Sehnsucht nach Geborgenheit und, ich kürze das jetzt hier ab, Sehnsucht nach Sinn. Jeder von uns, das wage ich zu behaupten, trägt diese Sehnsucht in seinem Herzen. Die Sehnsucht nach Sinn deiner Existenz. Was macht das für einen Sinn? Wozu lebe ich? Wofür ist das da? Und wenn ich einmal zurückblicke, was soll das dann gebracht haben? Was war der Sinn meiner Lebensjahre? Seht, wir tragen diesen Durst mit uns herum und wir versuchen ihn, so gut es geht, zu stillen. In den Beziehungen, die wir leben und die wir haben. Im Beruf, in der Gruppe, zu der wir hören, in dem wir Gutes tun, in der Nächstenliebe. Wir versuchen, diesen Durst zu stillen, aber es bleibt immer etwas zurück. Es ist immer noch da. Warum? Die biblische Botschaft ist, weil das, wonach wir im tiefsten dürsten, der Himmel ist. Weil das, wonach wir zutiefst dürsten, nur bei Gott gestillt werden kann. Das hängt mit unserer göttlichen Herkunft zusammen. Von ihm kommen wir, von ihm leben wir, von ihm sind wir gemacht. Und nur bei ihm wird unser Durst gestillt werden. Letztlich ganz gestillt werden. Nur bei ihm. Und Jesus Christus sagt nun hier, dass er derjenige ist, der das tun kann. Der den Durst der Seele stillen kann. Vers 10, er sagt zu dieser Frau, wenn du nur erkennen könntest, wer hier vor dir steht, du würdest mich bitten, deinen Durst zu stillen, und ich würde es tun. Wenn du nur erkennen könntest, wer ich bin, sagt Jesus. Er sagt es dieser Frau, er sagt es uns, er sagt es zu dir und mir, er sagt, wenn du nur erkennen könntest, was ich dir zu geben vermag, sagt Christus. Du würdest mich bitten und ich würde es dir geben. Du würdest aufhören, woanders zu trinken und du würdest zu mir kommen. Und ich kann das tun. Ich werde es dir geben, dass dieser Durst gestillt wird. Wie will Jesus das tun? Vers 14, Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Das Wasser, von dem Christus hier spricht, das ist sein Heiliger Geist, den er anbietet, den er austeilt. Das Wasser, das Jesus zu geben hat, ist, dass er in dein Leben hineinkommt und seinen Geist, seine Kraft mitbringt. Jesus sagt, dieser Geist, wenn er in euch groß wird, dann wird euer Durst wirklich gestillt. Und noch einmal, er sagt, Jesus, er alleine, er ist es, der diesen Durst dann auch wirklich stillen kann. Lebendiges Wasser, sagt er, hat er zu geben. Aber das Problem ist, die Frau begreift's nicht. Noch nicht. Wenn ihr das hier noch einmal dann durchlest, die beiden reden ja zunächst einmal völlig aneinander vorbei. Vielleicht ahnt sie es aber auch schon und will es noch nicht verstehen. Jesus sagt hier, ich habe das. Ich kann dir deine Sehnsucht stillen. Ich gebe dir lebendiges Wasser. Nicht das, wonach du immer und immer wieder durstig wirst. Eine Anmerkung, 5 Partner hat sie schon gehabt. Vielleicht sucht sie in ihren Partnerschaften etwas, was sie nicht finden wird. Dass nämlich der Partner dein Lebenssinn sein soll. Und das kann er niemals erfüllen. Es ist eine Überforderung für eine jegliche Beziehung und jegliche Partnerschaft, wenn der andere oder die andere dein Lebenssinn sein soll. Den Lebenssinn, den Lebenshalt, den kann nur Gott dir geben. Und Jesus sagt, du hast gesucht und gesucht. Hier, ich stehe vor dir, ich biete es dir an. Und was sagt die Frau? Du hast doch keinen Eimer, womit willst du schöpfen? Wie willst du mir Wasser aus diesem Brunnen geben? Sie zieht alles wieder zurück auf die natürliche Ebene, das, was vor Augen ist. Und sie sagt, wie willst du etwas rausholen aus dem Brunnen? Sie versteht ihn nicht. Sie erkennt ihn nicht. Ich möchte gerne damit diesen ersten Teil hier abschließen, indem ich ja kurz noch etwas sage über diese Situation. Nämlich, dass die Frau vor ihm steht, er könnte ihr das geben, was sie braucht, und sie erkennt es nicht. Sie erkennt es nicht. Wenn die Bibel vom Erkennen spricht, dann heißt das mehr, dann ist es weniger ein intellektueller Vorgang, sondern Erkennen heißt, dass du von etwas zutiefst berührt wirst. Man könnte auch sagen, es geht dir durch und durch. Dir werden endlich die Augen geöffnet, auch die Augen deines Herzens. Du begreifst endlich, du siehst etwas, was du vorher nicht sehen konntest. Das ist biblisches Erkennen, von einer Erkenntnis durchdrungen zu werden. Es packt dich auf einmal. Erkenntnis. Und das Neue Testament sagt immer und immer wieder, Paulus im Epheserbrief, wenn wir etwas dringend nötig haben, auch in unseren Gemeinden, dann ist es eben dies. Es ist Christus Erkenntnis, das uns aufgeht, wer Jesus ist und was er zu geben hat. Dass wir davon wieder durchdrungen werden, dass da die Quelle ist allen Lebens, da die Quelle ist für unsere Sehnsucht und nirgendwo anders. Denn wenn das so wäre, wenn wir der Überzeugung sind, ja, da ist es, dann werden wir ihn bitten, dass er uns zu trinken gibt von seinem Geist und von der Gemeinschaft mit Gott, die Jesus uns bietet. Ein Bild dazu, mit dem ich das verdeutlichen möchte. Claudia und ich, das ist schon längere Zeit her, wir waren in Griechenland, in Athen. Und wir mussten immer reisen, wenn alle reisen, nämlich wenn Sommerferien sind und dann auch zur heißesten Zeit des Jahres. Also waren wir im August in Griechenland und sind durch Athen marschiert, zu Fuß gegangen, bei 40 Grad, ich weiß es nicht mehr genau, aber 40 Grad im Schatten waren das locker. Kennt das vielleicht, wenn jeder so mit diesen Mineralwasserflaschen, diesen Plastikflaschen rumläuft und man versucht, seinen Durst zu stillen und kommt doch nicht hinterher. So heiß ist es. Und wir, um Geld zu sparen, haben immer alles schön zu Fuß erkundet und sind verrückt, wie nur Touristen sein können, in der Mittagszeit, zur heißesten Zeit des Tages, da rumgelaufen. Und wir wollten natürlich zur Akropolis und uns das mal anschauen. Und dort, am Fuße der Akropolis, da gab es einen findigen Geschäftsmann, der heute wahrscheinlich es nicht mehr nötig hat zu arbeiten, sondern in einer fetten Villa wohnt, auf einem Hügel Griechenlands. Der hatte dort einen Stand, da wurden hinten kistenweise Orangen angeliefert, oder waren es Apfelsinen, ich kann das nie auseinanderhalten. Jedenfalls diese orangen Dinger. Die wurden frisch gepresst, gekühlt. Ich glaube, dann kam noch so ein bisschen Eis dazu. Und dann wurde einem dort in der Mittagshitze von Athen eisgekühlter, frisch gepresster Orangensaft angeboten. Zu einem Preis, der jenseits von Gut und Böse war. Die Sache ist nur die, wenn du dort ankommst, ausgemergelt und halb vertrocknet, und du musst da vorbei. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders, als eben das zu investieren und zu trinken. Und das mit jedem Schluck zu genießen. Siehst, ich stand davor und ich wusste genau, ich muss das trinken. Wenn nun Christus und sein Heiliger Geist und seine Gaben und das Leben, das er uns anbietet, wenn das vor den Augen deines Herzens so aufblüht wie ein frisch gepresstes, eisgekühltes Glas Orangensaft in der Mittagshitze von Athen, dann hast du Erkenntnis. Dann hast du Erkenntnis. Denn dann wirst du ihn bitten, deine Sehnsucht zu stillen. Dann wirst du es in Christus suchen, in seinem Geist und in dem, was er schenkt. Gemeinschaft mit Gott, ein Kind Gottes zu werden. Und wenn ich uns eins wünsche, dann ist das mir und dir, dann ist das geistlicher Durst. Geistlicher Durst. Ich wünsche das denen, die vielleicht hier sind, mit relativ neu hier sind, mit vielen vielleicht Fragen und noch skeptisch und erstmal prüfend, was hier so verkündigt wird und wie die Leute hier so sind. Ich wünsche dir geistlichen Durst und die Sehnsucht und vor allem die Erkenntnis, dass das Vertrauen auf Christus und die Beziehung zu ihm im Tiefsten den Durst nach Sinn, nach Geborgenheit, nach Liebe und Annahme stillt. Und ich wünsche das den alten Hasen, denen von uns, die schon so lange im Glauben unterwegs sind. Und wir haben das vorhin von der Ehe gehört und dem alten Auto. Da wird dann manches so selbstverständlich und schleift sich so ein. Da wünsche ich auch wieder neu geistlichen Durst. Seht, wenn man sich das vor Augen führt, die Aussagen der Bibel über Christus, wir haben doch so wenig erst von dem dann erfasst und verstanden, was er ist und was er bedeutet. Dabei sollte man nicht stehen bleiben und damit nicht aufhören. Also, wenn du nur erkennen könntest, sagt Jesus, wer da vor dir steht, du würdest mich bitten und ich würde es dir geben. Und als nur ein Hinweis zum Ablauf, wenn ihr jetzt hört, da kommt noch ein zweiter Teil, das wird viel, viel kürzer werden.
Sagt mir nur das eine. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg angebetet. Aber ihr Juden besteht darauf, dass Jerusalem der einzige Ort sei, wo man anbeten könne. Was ist denn nun richtig?
Glaub mir, Frau, es wird die Zeit kommen, in der ihr Samariter den Vater weder hier auf den Bergen noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst nicht mal, wer es ist, den ihr da anbetet. Wir aber beten den an, den wir kennen. Denn es ist immer noch so, dass Gottes Weg der Erlösung über das Volk der Juden führt. Aber die Zeit wird kommen, und in Wirklichkeit ist sie bereits da. Da wird es keine Rolle mehr spielen, wie man euch nennt oder wo ihr anbeten werdet. Die Menschen werden auf eine ganz neue Weise lernen, Gott anzubeten. Es wird sehr liebevoll und ehrlich sein, vor allem aber getragen vom Heiligen Geist. Nach solchen Betern sehnt sich der Vater. Gott selbst ist Geist. Darum kann es gar nicht anders sein, als dass sein Geist unser aufrichtiges Gebet zu ihm trägt.
Tut mir leid, da war eine Seite gerissen, da musste ich einfach nochmal nachstimmen. Wir wollen beginnen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, und wir wollen zusammen aufstehen.
Mit Leib und Seele.
Frau am Brunnen wagt den Blick in die Tiefe. Im Grunde ihres Herzens, im tiefsten Innern, weiß sie um ihre Sehnsucht, um ihre große Sehnsucht. Doch sie hat oft Angst. Sie hat Angst, sich dieses Gefühl einzugestehen. Noch kann sie sich nicht überwinden. Was ist deine große Sehnsucht? Wonach dürstest du? Sie hat es immer wieder versucht. Doch keine Freundschaft, keine Beziehung konnte bisher das erfüllen, wonach sie suchte. Sie steht allein am Brunnen. Welche Wünsche bewegen dich? Sind unerfüllt? Die Samariterin begegnet Jesus. Er öffnet ihr die Augen. Er blickt in ihr Herz. Er kennt sie und ihre Sehnsucht. Jesus spricht kein Urteil über ihr bisheriges Leben. Seine Worte, die Nachricht von Gottes Liebe, bietet er ihr an. Als Quelle für ihr Leben. Eine Begegnung, die das Leben verändert. Was berührt dich im Inneren? Welche Begegnungen haben dich verändert? Die Frau am Brunnen wagt den Blick in ihre Seele. Sie ist nicht mehr allein.
Ich kann und sicher bei dir, gegründet in Jesus, weil deine Worte verlässlich sind. Ich bin ganz sicher, dass du mich von innen veränderst, wenn ich vertraue, so wie ein Kind. Bei dir bin ich sicher. In den Meeren dieser Welt ist gewiss, wer auf dich zählt. Wirklich ist er seinen Vater kennt. Ich bin ganz sicher bei dir, gegründet in Jesus, weil deine Worte verlässlich sind. Ich bin ganz sicher, dass du
Da erwiderte die Frau,
woher wisst ihr das? Ich weiß nur, dass der Messias kommen wird. Und wenn er dann da ist, wird er uns all diese Dinge beibringen.
Genau das ist ja gerade geschehen. Vielleicht fällt es dir leichter, jetzt zu verstehen, dass ich es bin.
In diesem Augenblick kehrten die Jünger zurück. Sie waren verwundert, dass er mit einer Frau sprach. Keiner wagte auszusprechen, was alle dachten. Was will er von der Frau? Noch dazu von einer aus Samarien. Wieso spricht er überhaupt mit ihr? Das bot der Frau die Gelegenheit, schnell in ihr Dorf zurückzulaufen und den Leuten dort zu erzählen, was sie erlebt hatte. Dabei merkte sie nicht einmal, dass sie ihren Wasserkrug zurückgelassen hatte.
Kommt, seht, da draußen ist ein Mann, der wusste alles über mein Leben. Vielleicht ist er sogar der Messias.
Und viele kamen aus dem Ort, um sich diesen Mann näher anzusehen.
Vers 28. Die Frau lässt ihren Krug am Brunnen stehen und läuft los. Für mich ist das ein tiefes Bild, das dahinter steckt. Ich habe so einen Krug hier. Eine Dekoration und ich sehe den Krug dort am Brunnen stehen, der bleibt da liegen. Für mich bedeutet das, je mehr du bei Jesus Christus die Sehnsucht deines Lebens stillen lässt, umso weniger hast du es nötig, in den Pfützen zu trinken, die die Welt anbietet. Du kannst den Krug stehen lassen. Du musst nicht mehr woanders trinken. Dieses Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Anerkennung, ich übertreibe jetzt einmal, weil Übertreibung veranschaulicht. Ich sehe mich zum Beispiel noch so als jemanden, der sehr stark darauf Wert legt, was die Leute an Wertschätzung und Anerkennung ihm entgegenbringen. Bei so einer Predigt wäre das dann so, wenn nachher viele Leute sagen, ja, das war aber eine gute Predigt, das hat uns aber angesprochen. Dann bin ich ein guter Mensch. Ist das aber nicht der Fall, ist so ein allgemeines Schweigen, weil man ja weiß, oh, naja, gut, worüber hat der nochmal gesprochen? Ist zwar gerade 5 Minuten her, gell? Hat jetzt auch nicht so die Leute vom Hocker gerissen. Die Leute schweigen betroffen, dann denke ich, und ich weiß selber, naja, so der Hit war das ja nicht. Dann bin ich ein schlechter Mensch. Dann komme ich mir schlecht vor. Und dann mache ich mich abhängig von dem Eindruck anderer Menschen, ob ich nun gut bin oder schlecht bin. Etwas übertrieben, so stark ist das ja auch wiederum nicht mehr, aber vielleicht kennt das der ein oder andere. Du trinkst aus der Anerkennung anderer Menschen und versuchst dort die Sehnsucht zu stillen nach Wertschätzung. Das ist so gefährlich und so verhängnisvoll. Vielleicht bist du ein ganz anderer Typ. Vielleicht bist du jemand, der sich daran berauscht, dass du sehr viel Einfluss hast und Möglichkeiten. Du sitzt vielleicht auf einem Chefsessel. Du hast ein Etat von, hauen wir mal so richtig rein, mehreren Millionen zu verwalten. Und 70 Mitarbeiter, über die du verfügst. Daran kann man sich richtig berauschen. Du stillst daran deine Sehnsucht, deinem Leben einen Wert zu geben. Weißt du eigentlich, wie schnell du nach deiner Pensionierung in Vergessenheit gerätst? Da kommt dann ein neuer, frisch von der Uni, mit Diplom und Auszeichnung. Und dann kommst du da mit deinen 65 Jahren in deinem alten Büro vorbei. Und du spürst, die Leute wollen dich höflich und freundlich doch gerne wieder vor die Tür leiten. Ist ja nett, dass du mal vorbeischaust. Und dann spricht man darüber, wie der Alte denn so war in seiner Firma. Du aber hast deinen Lebenssinn darauf gebaut. Was machst du dann, wenn das weg ist? Vielleicht bist du jemand, ich habe das schon angesprochen, der das versucht, durch Beziehungen zu stillen. Immer soll der Partner das sein, der jetzt dein Lebenssinn ist. Und weil das nicht möglich ist, bist du eben in der x-ten Beziehung schon drin. Ich könnte das durch alle Bereiche jetzt durchgehen. Aber je mehr ich anfange, mich davon erfüllen zu lassen, was Jesus mir geben, was er mir anbietet bei Gott, umso weniger habe ich es nötig, woanders zu trinken. Und ich kann den Krug stehen lassen. Ein letztes, was mir hier auffällt. Die Frau läuft also in ihr Dorf. Sie läuft zu den Leuten und sagt, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Vers 29. Was begeistert diese Frau denn so an Jesus? Was lässt sie so aufgebracht sein, dass sie alles vergisst, dass sie zu den Leuten rennt und sagt, den müsst ihr kennenlernen. Schaut euch den mal an. Was ist das? Sicher, zum einen ist es so, Jesus sagt ihr hier etwas über ihr Leben, was Jesus ja eigentlich gar nicht wissen konnte. Du hattest schon 5 Männer und mit dem du jetzt da zusammen bist, das ist nicht dein Mann. Das ist die Gabe der Prophetie. Davon ist sie begeistert. Das muss ein Prophet sein. Der weiß Dinge von mir, die konnte der gar nicht wissen. Aber ich vermute, es steckt noch mehr dahinter. Da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Was ich vermute, es ist auch die Art, wie Jesus es sagt. Seht, denn wenn Jesus den Finger in die Wunden deines Lebens legt, dann tut er das nie, um dich zu verletzen. Dann tut er es nie von oben herab. dann tut er es nie, um sich selber besser zu fühlen. Und Jesus reduziert die Menschen niemals auf ihre Schwächen und Fehler. Sondern er tut es immer als jemand, der die Heilung bringt und der das Leben anbietet. Und der den Menschen nicht nur sagt, du lebst in Ehebruch oder du bist dort, bist du fehlgelaufen. Der die Menschen nicht nur auf ihre Sünde aufmerksam macht, sondern er bietet ihnen die Heilung an. Und das ist etwas, was mich an Christus so fasziniert und was ich so lieb habe an ihm. Er ist nicht nur der, der sagt, Volker, du bist so und so, sondern er sieht immer tiefer. Er sagt, ich weiß, was dahinter steckt. Ich weiß, warum du so bist. Ich weiß, warum du das tust, was du tust. Und ich will dir die Sehnsucht stillen. Ich will dir das geben, was du brauchst, damit du anders werden kannst und anders werden sollst. Das ist das, was mich an Christus fasziniert. Und ich wünschte, dass wir im Übrigen auch so evangelisieren. Dass wir die Menschen nicht nur auf ihre Unmoral reduzieren. Das ist ein Schläger, das ist ein Säufer, das ist ein Ehebrecher. Oder dass wir in der Gesellschaft und in den gesellschaftlichen Trends überall das Negative entdecken und aufzeigen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber vor allem ist unser Auftrag doch einer, den Menschen dieses Wasser hier zu geben, das, von dem Jesus spricht, den Menschen Speise zu geben. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz für die Erde. Ihr sollt den Menschen auf das hinweisen, was ihre Sehnsucht erfüllt. Oder Jesus hat einmal zu den Jüngern gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen, das ist unser Auftrag. Nicht nur zu warnen und alles schlecht zu reden und schlecht zu machen, sondern den Menschen das zu geben, wonach sie zutiefst suchen. Und dabei dann selber auch authentisch zu sein. Das finde ich erstaunlich. Die Frau hat noch gar nicht so viel verstanden von Jesus, aber die evangelisiert ja schon. Die läuft in ihr Dorf und sagt, kommt mit, ihr müsst euch den Typen anschauen. Vielleicht ist er der. Und die kommen alle mit. Ich glaube, die Stärke dieser Frau ist auch, dass sie authentisch ist. Die spielt niemandem etwas vor. Und wenn du über deinen Glauben redest, dann sei bitte eins, authentisch. Und wenn du an manchen Stellen Fragen und Zweifel hast und wenn du sagst, ja, da komme ich auch nicht weiter oder das weiß ich auch noch nicht, dann überspiel das nicht und dann tu nicht so, als sei das anders. Authentisch sein. Die Frau ist authentisch und die lädt andere ein. Nun, wir haben jetzt gleich so noch eine Zeit der persönlichen Besinnung und der persönlichen Stille. Vielleicht könnt ihr da mitgehen. Stell dir vor, du stündest an diesem Brunnen. Du stehst jetzt hier und Christus kommt zu dir. Was würde er dir sagen? Was wird er dir sagen? Vielleicht, auf welche Wunde legt er seinen Finger? Und welche Sehnsucht steckt dahinter? Welche Sehnsucht steckt dahinter? Christus lädt dich ein, zu ihm zu kommen, das Herz zu öffnen und darum zu bitten und zu beten, dass sein Geist dich in die Gemeinschaft mit Gott führt und dass sein Geist dir diese Sehnsucht stillt. Wenn du nur erkennen könntest, sagt Jesus, wer ich bin. Wenn du nur heute Morgen erkennen könntest, dass er immer noch derselbe ist. Wenn du nur erkennen könntest, dass er hier ist und dass er dir dieses Wasser heute anbietet, du würdest mich bitten und ich würde es dir geben. Vielleicht bittest du darum, gleich in dieser Zeit der Stille jetzt. Vielleicht bittest du darum zum allerersten Mal oder du bittest neu darum. Aber lass dir doch deine Sehnsucht stillen mit dem, was alleine Christus zu geben vermag. Amen.
Ich lade euch jetzt noch ein, ins Gespräch zu kommen mit anderen Menschen, die heute Morgen hier sind, und sich zu erfrischen mit einer Tasse Kaffee oder Tee oder vielleicht auch mit einem Schluck Wasser. Ich lade euch auch ein, euch zu erfrischen in einem Gebet, wenn ihr mit jemandem zusammen reden und beten möchtet, ist gleich auch hier vorne Gelegenheit, Menschen zu treffen, die sich darauf vorbereitet zu haben. Ich wünsche euch, dass ihr wirklich erfrischt und fröhlich in diese neue Woche geht, und wir wollen uns jetzt noch hinstellen und Gottes Segen hören.
Gott, der Herr, segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.